Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon ist Odette Frey. Heute geht's um große Tiere, große Physik und um ein großes Problem. Das große Problem sind die verschmutzten Böden in der Schweiz. An rund 50.000 Standorten ist das Erdreich mit Chemikalien belastet. Eine neue Methode der ETH Zürich soll nun Abhilfe schaffen. Die große Physik ist natürlich der LHC, der große Teilchenbeschleuniger in Genf. Dieser steht seit einiger Zeit still.
Was dann passiert ist, das Helium wird gasförmig, das baut einen Druck auf. Dieser Druck hat Magneten verschoben und das ist ein bisschen so wie so ein Auffahrunfall. Wenn Sie also irgendwo eine Schlange haben, eine Autoschlange, und hinten fährt ein Auto auf, dann kann es sein, dass sozusagen alle Autos verschoben werden. Und so ähnlich ist das passiert.
Mehr zum LHC im letzten Teil der Sendung. Zuerst zu den großen Tieren. Elefanten im Zoo gehören zur, ich nenn's mal, Standardausstattung. Kein Wunder. Die grauen Dickhäuter sind Sympathieträger und beim Publikum äußerst beliebt. Doch beim Betrachten der riesigen Tiere beschleicht wohl manchen Besucher hin und wieder Mitleid. Statt durch weite Savannen oder Wälder zu stapfen, müssen sich die Zoo-Elefanten mit kleinräumigen Gehegen begnügen. So große Tiere auf so wenig Platz. Das kann doch kein schönes Leben sein. Vor allem ist es auch kein besonders langes. Zoo-Elefanten sterben nämlich jung. Das zeigt eine neue und kontrovers diskutierte Studie, die diese Woche im Fachmagazin Science erschienen ist. Thomas Häusler.
Das ist das Trompeten eines asiatischen Elefanten. In seiner Heimat erreicht seinesgleichen das stattliche Durchschnittsalter von 42 Jahren. Im Zoo sieht das leider anders aus, berichtet die Zoologin Georgia Mason von der Universität im kanadischen Guelph. Sie hat die Elefantenzuchtbücher von 1960 bis 2005 ausgewertet.
Across European zoos, 50% of captive-bred Asian elephants are dead by 19 years. And in Myanmar the same figure is 42 years. So it's quite a dramatic difference.
Im Schnitt würden asiatische Elefanten in europäischen Zoos 19 Jahre alt. Verglichen mit den 42 Jahren Lebenserwartung in Burma, die Mason als Referenzwert nahm, sei das ein dramatischer Unterschied. Bei afrikanischen Elefanten sieht die Sache nicht besser aus. Diese Art erreicht in Zoos ein Durchschnittsalter von 17 Jahren, im kenianischen Amboseli-Nationalpark aber eines von 56 Jahren. Angesichts dieser düsteren Zahlen fordert Georgia Mason, dass die Zoos keine Elefanten mehr aus der Wildnis importieren, um ihre Bestände zu erhalten. Gegenwärtig seien die Zoos Elefantenverbraucher. Das heißt, sie importieren mehr Elefanten aus der Wildnis, als sie züchten. Problematisch sei dies vor allem bei den stark bedrohten asiatischen Elefanten.
Asian elephants are not self-sustaining in zoos. Currently zoos are consuming these animals, they're not producing them.
Keine angenehme Botschaft, die Georgia Mason manche Anfeindung eingebrockt hat. Des Öfteren werde sie in die Ecke der extremen Tierrechtler gedrängt. Zu Unrecht, findet Georgia Mason. Sie arbeite sogar mit Pelztierfarmen und Labortierzüchtern zusammen.
I work with fur farmers, I work with laboratory animal breeders. I'm not a hardcore animal rights person. But dealing with zoo people is something else.
Die Zusammenarbeit mit Zoos sei schwierig. Anfänglich unterstützte die britische Zoovereinigung ihre Forschung finanziell. Aber später stoppte sie die Zahlungen. Umso erstaunlicher ist die positive Einschätzung, die Georgia Masons Studie vom Zürcher Zoodirektor und Veterinär Alex Rübel erfährt.
Ja, ich denke, wir kennen eigentlich diese Zahlen. Sie sind hier sicher sehr schön zusammengefasst und es zeigt eben, dass man früher einfach einzelne Elefanten aus der Wildnis importiert hat. Es ging nicht um Zucht, es ging nicht um die langfristige Haltung dieser Elefanten und das kommt hier ganz deutlich zum Ausdruck.
Alex Rübel redet in der Vergangenheitsform, weil er der Meinung ist, dass die Studie ihren Finger auf eine Wunde legt, die in Heilung begriffen ist. Mit Ausnahme von manchen Kleinzoos und Zirkussen hätten die Tierparks nun den richtigen Weg eingeschlagen.
Gerade in den letzten 10 Jahren haben in den zoologischen Gärten ganz große Wandlungen stattgefunden. Es sind viele neue Anlagen entstanden, die dann wirklich auch die Haltung eines sozialen Matriarchates erlauben.
Und dieses Matriarchat auf Elefantenart, also rein weibliche Gruppen mit einer Leitkuh als Chefin, dieses Elefantenmatriarchat scheint zentral zu sein für das Wohlergehen der Tiere und damit für eine hohe Lebenserwartung. Das sagt Alex Rübel und das sagt auch Studienautorin Georgia Mason.
We identified some risk factors. One is being transferred between zoos.
Wir haben einige Risikofaktoren für das Überleben der Elefanten identifiziert. Wenn weibliche Elefanten in einen neuen Zoo gebracht werden, und das passiert im Schnitt alle 7 Jahre, dann steigt ihr Sterberisiko in den nächsten 4 Jahren an. Und junge Weibchen, die früh von ihren Müttern getrennt werden, sterben oft auch früher.
In der Wildnis leben Elefantinnen ihr Leben lang in stabilen Weibchengruppen. Wird ihnen dies in Zoos verwehrt, dann steigt vermutlich ihr Stresspegel und damit ihr Erkrankungsrisiko. Doch eine solche ganze Gruppe zusammenzuhalten ist im Zoo nicht einfach. Das fängt schon beim beschränkten Platzangebot an. Darum schreitet der nötige Umbau in den Tiergärten langsam voran. Alex Rübel.
Wenn wir heute den Bestand in Europa anschauen, dann würde ich sagen, leben vielleicht 20-30% in Anlagen, die eben eine langfristige Zucht erlauben, aber auch eine verminderte Haltung mindestens von Elefanten. Und diese Ergebnisse, die wird man dann auch erst wirklich in 40, 50 Jahren auch nachweisen können.
Stressverminderte Haltung heißt, wie bereits angetönt, größere Gehege, aber auch die Möglichkeit für die Elefanten, einen Großteil ihrer Zeit mit der Futtersuche verbringen zu können. So, wie es eben ihre Verwandten in den Wäldern Südasiens tun. Im Zürcher Zoo bekommen die asiatischen Elefanten in einigen Jahren ein neues Zuhause, das ihrer Natur besser gerecht werden soll. Doch all dies kostet viel Geld, so viel, dass sich die Zoologin Georgia Mason fragt, ob die Mittel so wirklich sinnvoll eingesetzt werden.
Nur ein Beispiel. Der Zoo von Oklahoma City baut für eine kleine Elefantengruppe eine neue Anlage für $23 Millionen. Das zeigt, wie wichtig diese Tiere den Menschen sind. Aber 23 Millionen ist eine große Summe und etwa so viel wie das Jahresbudget der Nationalparkbehörde Kenias, die 25.000 Elefanten betreut. Und das erfolgreich. Die Elefantenpopulation dort nimmt zu. Wir müssen uns also schon fragen, welche Tierschutzausgaben verhältnismäßig sind.
Diesen Punkt sieht Alex Rübler als Zoodirektor naturgemäß etwas anders. Die wichtigste Aufgabe der Zoos sei nicht die Zucht der Elefanten, um beispielsweise Tiere auswildern zu können, sondern das Ziel sei, die Menschen für die Nöte der Umwelt zu sensibilisieren und spendebereiter zu machen.
Der Elefant ist sicher eines der wichtigsten Tiere, wenn es darum geht, Leute zu mobilisieren für die Elefanten, auch für Gelder, dass man diese Gelder einfach transferieren kann. Das ist einfach nicht so, denn die Leute geben das Geld eben nicht dem Zoo für die Wildnis, sondern sie geben es dem Zoo, um die Elefanten zu sehen. Also das gleiche Geld steht dann nicht zur Verfügung. Dann könnte man auch argumentieren, ja, wieso gibt man das Geld in die Oper und nicht in den Naturschutz? Also diese Gleichung geht einfach nicht auf.
Will heißen, wer ein Billett an der Zookasse kauft, der hilft den Zootieren. Wer zusätzlich ihren bedrängten Genossen in der Freiheit helfen möchte, der muss noch ein zweites Mal ins Portemonnaie greifen.
Thomas Häusler berichtete. Und nun zu weiteren aktuellen Nachrichten aus Naturwissenschaften, Medizin und Technik. Heute mit Christian Heuss.
Chinesisch ist eine schwierige Sprache. Diese Erfahrung hat unlängst auch die deutsche Max-Planck-Gesellschaft gemacht. Die aktuelle Ausgabe ihrer Publikumszeitschrift widmet sich dem Forschungsstandort China. Auf dem Titelblatt des Heftes prangen dekorativ altchinesische Schriftzeichen. 99 von 100 Personen, die das Heft in ihren Händen hielten, werden sich nichts dabei gedacht haben, weil sie sowieso keine chinesische Schriftzeichen lesen können. Des Chinesischen Mächtige allerdings haben sich über den Inhalt der Zeichen sehr gewundert, denn die Schriftzeichen auf dem Titelblatt des Magazins der ehrwürdigen Max-Planck-Gesellschaft lassen sich lesen als eindeutige Werbung für ein Bordell. Jedenfalls sagt das einer, der es wissen muss, der China-Wissenschaftler Zhang Zhenhuan der Universität Mainz. Die Max-Planck-Gesellschaft hat inzwischen reagiert und verbreitet nur noch Exemplare ihres Magazins mit überklebtem Titelblatt. Frösche können schon als Eier lernen. Zu dieser Erkenntnis gelangten kanadische Forscher, und zwar mit folgendem Experiment. Sie nahmen 2 Wasserschalen mit Froscheiern drin. In beide Schalen leerten sie Duftstoffe eines natürlichen Feindes der Frösche. In nur eine der beiden Schalen leerten sie zusätzlich zerquetschte Kaulquappen, also quasi den Duft des Todes. Nachdem in beiden Schalen aus den Eiern die Kaulquappen geschlüpft waren, leerten die Forscher erneut den Duft des natürlichen Feindes in die beiden Schalen. Und siehe da, jene, die den Duft des Todes nicht kannten, reagierten nicht und taten nichts dergleichen. Die anderen Kaulquappen hingegen, die als Eier den zerquetschten Kaulquappen ausgesetzt waren, verfielen sofort in Totenstarre. Eine klassische Verteidigungsstrategie gegen angreifende Feinde. Die Geschichte ist nachzulesen in der aktuellen Ausgabe des Magazins New Scientist. Dänische Forscher verkündeten gestern ihr Rezept, um den süßen Verlockungen der Weihnachtszeit zu widerstehen: Schokolade essen. Nicht irgendeine Schokolade, sondern dunkle Bitterschokolade, denn diese soll dank ihren Antioxidantien und ungesättigten Fettsäuren nicht nur gesünder sein, sondern sie ist vor allem auch ein Appetitzügler. In einem Experiment verfütterten die Forscher einer Gruppe ausgehungerter Studenten entweder eine Tafel dunkler Bitterschokolade oder eine Tafel Milchschokolade. 5 Stunden nach dem Schokoladenverzehr durften die Studenten so viel Pizza essen, wie sie wollten. Resultat: Die Studenten, die eine Bitterschokolade verzehrt haben, nahmen beim Pizzaschmaus 15% weniger Kalorien zu sich. Und sie verspürten auch weniger Lust auf kleine, süße, salzige oder fetthaltige Snacks. Die Forscher raten demnach in der Weihnachtszeit zu Schokolade mit hohem Kakaoanteil zu greifen. Damit könne man der allgegenwärtigen Versuchung anderer süßer Genüsse widerstehen.
Sie hören Wissenschaft DRS2, Ihr wöchentliches Hörfenster in die Welt der Forschung. An hohe Milliardenbeträge haben wir uns in Zeiten der Finanzkrise längst gewöhnt. Trotzdem, 5 Milliarden Franken sind auch heute noch eine Menge Geld. So viel kostet es, in der Schweiz all jene verschmutzten Böden zu sanieren, die Gesundheit und Umwelt bedrohen. Bezahlen muss das meist die öffentliche Hand. Grund genug für Umweltexperten, sich zu überlegen, wie ein Boden besonders kostengünstig und effizient saniert werden kann. Dafür müssen die Experten aber genau wissen, was sich in einem Boden chemisch und biologisch abspielt. Denn Erde ist nicht gleich Erde und Verschmutzung nicht gleich Verschmutzung. Eine neue Methode der ETH Zürich und der Forschungsanstalt ERWAC bringt nun Licht ins Dunkel. Daniel Theiss berichtet.
In den Böden vieler ehemaliger Fabrikstandorte, Deponien und chemischer Reinigungen lauern Gefahren für Mensch und Umwelt. Beispielsweise die Sondermülldeponie in Kölliken im Kanton Aargau. Sie war lediglich während 7 Jahren in Betrieb, bedroht aber heute das Grundwasser der ganzen Region. Die Deponie Kölliken ist zum größten Sanierungsfall der Schweiz geworden, mit geschätzten Kosten von etwa 700 Millionen Franken. Falls Schadstoffe an einem Standort einen bestimmten Grenzwert überschreiten, verlangt die Altlastenverordnung des Bundes eine Sanierung. Gegen 4000 größere und kleinere Sanierungsfälle gibt es in der Schweiz, sagt Christoph Wenger, Leiter der Sektion Altlasten und Industrieabfälle beim Bundesamt für Umwelt.
Belastete Standorte haben wir etwa 50.000 in der Schweiz und davon sind etwa 3.000 bis 4.000 sind sanierungsbedürftig und werden als Altlasten bezeichnet. Die kosten dann, die Sanierung kostet dann 5 Milliarden Franken.
Gegen 4000 Standorte gibt es also in der Schweiz, die saniert werden müssen. Dies zu einem geschätzten Gesamtpreis von 5 Milliarden. Das macht im Durchschnitt über 1 Million Franken für jeden einzelnen Standort. Bezahlen muss dies der Verursacher. Nur oft lässt sich dieser gar nicht mehr genau bestimmen, da die Fälle oft schon Jahre zurückliegen. Damit werden die Kosten auf die öffentliche Hand überwälzt. Um die Geldmittel aber möglichst effizient einsetzen zu können, sind genaue Kenntnisse der Vorgänge im Boden nötig. Nur so kann auch die beste Sanierungsmethode für einen bestimmten Standort gewählt werden. Hier setzt ein aktuelles Forschungsprogramm der ETH Zürich und ihres Tochterinstituts der ERWAG an. Festzustellen, was genau mit den giftigen Substanzen im Boden geschieht, sei das Wichtigste, sagt Röne Schwarzenbach, Professor für Umweltchemie an der ETH Zürich.
Es geht eigentlich schlicht darum, festzustellen, ob Substanzen, die jetzt da im Boden sind, also Schadstoffe, ob die da einfach liegen bleiben, ob die transportiert werden und dann ganz wichtig, ob sie abgebaut werden.
Je nach den Bedingungen, die in einem verschmutzten Boden herrschen, können sich Giftstoffe also umwandeln in harmlose oder im schlechten Fall in sogar noch giftigere Substanzen.
Wenn sie abgebaut werden durch Mikroorganismen, also biologischer Abbau, das ist der wichtigste Prozess in diesem Zusammenhang, dann ist es ja, kann es durchaus sein, dass man sagen kann, okay, man kann das jetzt einfach sozusagen liegen lassen und die Natur wird dann schon dafür sorgen, dass die Substanzen verschwinden. Es gibt aber auch Fälle, in denen Substanzen gebildet werden, die viel schlimmer sind als die Substanzen, die in den Boden gelangt sind.
Und es kann auch sein, dass an einem Standort fast gar nichts passiert und die Stoffe in ihrer ursprünglichen Form im Boden verbleiben. Doch auch wenn kein natürlicher Ab- oder Umbau der Schadstoffe im Boden stattfindet, können diese eine ernste Bedrohung für das Grundwasser darstellen.
Wenn Sie irgendwo Chemikalien im Boden haben, dann gibt es ja auch Wasser, das da durchfließt im Boden. Und wenn die Substanzen sich dann im Wasser lösen, werden sie mit dem Wasser an einen ganz anderen Ort transportiert. Und dann ist es besonders bedenklich, wenn solche Substanzen von einem kontaminierten Standort aus via das Grundwasser in Grundwasserpumpwerke dann gelangen und so dann ins Trinkwasser.
Genaue Kenntnisse des Zustandes in einem verunreinigten Boden sind also wichtig für die Wahl der effizientesten Sanierungsmethode. Nur so können Sanierungsspezialisten weiteren Schaden für die Umwelt verhindern. Die ERWAG hat nun kürzlich in Feldversuchen eine neue Methode angewandt, um den Sanierungsbedarf einer Deponie feststellen zu können. Die Methode baut auf einem schon länger bekannten Prinzip auf. Die Kohlenstoffatome, aus welchen ein bestimmter Stoff aufgebaut ist, sind nicht alle gleich schwer. In der Fachsprache bezeichnet man diese als Isotopen. Atome des gleichen Elements zwar, wie zum Beispiel Kohlenstoff, mit aber unterschiedlichem Gewicht. Dieser natürliche Gewichtsunterschied der Isotopen führt dazu, dass auch die Substanzen, die aus mehreren Atomen bestehen, ein unterschiedliches Gewicht haben. Man kann sich nun, so Röne Schwarzenbach, diesen Gewichtsunterschied zunutze machen.
Weil die leichtere Substanz ein bisschen schneller reagiert als die schwerere. Und diese, man sagt, die Isotopensignatur ändert sich dann, wenn zum Beispiel ein Abbau stattfindet. Und das kann man messen. Und wenn kein Abbau stattfindet, dann bleibt das mehr oder weniger konstant. Also das ist so ein bisschen ganz einfach gesagt, wie man feststellen kann, ob etwas passiert oder nicht. Und dazu braucht es hochpräzise Instrumente. Und die ganze Analyse, wenn man das an Einzelsubstanzen machen will, ist sehr aufwendig und sehr komplex. Und erst in den letzten 5 Jahren, würde ich jetzt sagen, ist es so weit gekommen, dass man das einigermaßen routinemäßig einsetzen kann.
Die Isotopenmethode ist schon so weit erprobt, dass sie jetzt kurz vor dem Sprung in die Praxis steht. Beim Bundesamt für Umwelt, dem Auftraggeber der Forschungsarbeiten an der ETH und ERWAG, freut man sich bereits jetzt schon auf die zukünftigen Möglichkeiten. Denn die Methode verspricht eine zielgerichtete Entsorgung der Altlasten zu günstigeren Kosten. Christoph Wenger:
Wenn ein Abbau stattfindet und auch die Umstände entsprechend sind, dass man vielleicht Methoden einsetzt, die eben kurzfristig greifen und das Problem lösen und vielleicht entsprechend günstiger sind, als von überall immer gerade alles wegzupacken. Sehr oft, wenn man etwas intelligent das anpackt, kann man viel Geld sparen und erst noch das Richtige machen.
Nachdenken, bevor man den Bagger holt. Sie hörten einen Beitrag von Daniel Theiss. Der Large Hadron Collider, kurz LHC in Genf, ist der ganze Stolz der modernen Physik. Doch zurzeit steht der riesige Teilchenbeschleuniger still. Erst im nächsten Sommer seien die ersten Ergebnisse zu erwarten, so heißt es in einem kürzlich aktualisierten Bericht des Kernforschungszentrums CERN. Der LHC war nach einer euphorisch gefeierten Startphase abgeschaltet worden. Der Grund: Bei einem Test zum Start am 19. September riss eine wichtige Schweißnaht. Größere Mengen Helium, eingesetzt als Kühlmittel, traten danach explosionsartig aus. Der Druck war so groß, dass mehrere 30 Tonnen schwere Bauelemente verrutschten. Patrick Tschudin hat sich mit Rüdiger Schmidt, einem der leitenden Forscher am LHC, über den Unfall und die aktuellen Reparaturarbeiten unterhalten.
Rüdiger Schmidt, Sie kennen den LHC und die technischen Anlagen dort sehr genau und haben sich das auch besehen, was da geschehen ist und vor allem, was die Schäden waren. Könnten Sie mir bitte schildern, wie denn das genau aussah dort unten im Tunnel?
Nach diesem Vorfall, den wir hatten, nachdem diese Zwischenverbindung zwischen Magneten aufgerissen ist, als wir in den Tunnel gegangen sind, ein paar Tage später, konnte man von außen gar nicht mal so viel sehen. Von außen sah man, dass Magneten sich verschoben haben.
Das nächste, was wir gemacht haben, ist die ganzen Verbindungen aufgemacht haben und dann haben wir reingeschaut und dann haben wir die Schäden genau gesehen, die innerhalb zwischen den Magneten, innerhalb der Magneten aufgetaucht waren. Und zwar sind das einerseits meistens Schäden an den Zwischenverbindungen zwischen den Magneten. Die Magneten selber, da kann man noch nicht endgültig sagen, was da eigentlich genau kaputt gegangen ist. Viele Magneten werden nicht kaputt gegangen sein. Wir wissen zurzeit noch nicht genau, wie viele Magneten wirklich kaputt sind und dann endgültig nicht mehr benutzt werden können. Viele Magneten werden gesäubert werden müssen. Andere Magneten, da müssen kleinere Reparaturen von außen gemacht werden. Das ist jetzt alles im Gange.
Aber was ist denn ganz genau passiert an diesem ominösen 19. September?
Am 19. September haben wir Tests gemacht, um die Maschine für die Energie von 5 TeV vorzubereiten. Und da ist bei 9000 Ampere eine Verbindung zwischen zwei Dipolen, zwischen zwei Hauptmagneten aufgerissen. Das hat zur Folge gehabt, dass da eine Funkenstrecke entstanden ist, die das Heliumrohr aufgerissen hat. Das Helium ist dann ausgetreten in das sogenannte Isoliervakuum. Was dann passiert ist, das Helium wird gasförmig, das baut einen Druck auf. Dieser Druck hat Magneten verschoben und das ist ein bisschen so wie so ein Auffahrunfall. Wenn Sie also irgendwo eine Schlange haben, eine Autoschlange und hinten fährt ein Auto aus, dann kann es sein, dass sozusagen alle Autos verschoben werden und so ähnlich ist das passiert. Das ist auf einer Strecke passiert, die ungefähr die 40 bis 50 Magneten betrifft und genau da müssen wir von diesen 1700 Magneten, 50 Magneten sind in diesem Bereich gewesen und genau da müssen wir jetzt nachbessern.
Aber das, wenn ich mir das so vorstelle, das klingt schon so, dass das ein rechter Rums gewesen sein muss dort unten im Tunnel.
Das ist sicher richtig, ja. Man sieht an den Fotos, dass da also auch Magneten sich kräftig verschoben haben. Das sind 30 Tonnen schwere Objekte, die sich um einige 10 Zentimeter verschoben haben. In dem Moment hat es schon einen Rums gegeben, einfach durch den Überdruck, der da entstanden ist.
Aber da war in dem Moment niemand dort unten, also es hat niemand gefährdet.
Das ist genau richtig. Wir haben grundsätzlich Prozeduren gehabt, dass wir bei solchen Tests insgesamt keiner im Tunnel ist. Deswegen war von vornherein kein Personal, war da absolut nicht gefährdet bei diesen ganzen Geschichten.
Lässt sich eingrenzen, wessen Fehler das war, dass das passiert ist?
Also das ist sehr schwierig. Da kann man keinen Namen oder auch keine Gruppe dafür verantwortlich machen. Das kann sein, dass die Lötverbindung, dass die Lötverbindung nicht korrekt ausgeführt worden ist. Und wenn Sie bedenken, dass wir also insgesamt 10.000 von diesen Hochstromlötverbindungen haben und dann noch 80.000 andere Lötverbindungen, dass da eine Lötverbindung nicht ganz korrekt ist, kann man einfach nicht ausschließen.
Nun, es gab offenbar Pläne, den LHC 2009 gar nicht wieder in Betrieb zu nehmen, sondern alles zu sanieren, statt nur die im September beschädigten Sektoren 3 und 4. War das so?
Also für uns ist extrem wichtig, dass wir nicht nur eine Reparatur durchführen, sondern dass wir dafür sorgen, dass solche Schäden in Zukunft nicht mehr passieren können. Und da gibt es zwei Dinge. Einerseits haben wir in der letzten Zeit Diagnostikmöglichkeiten, also Messmöglichkeiten entwickelt, mit denen wir zeigen können, ob so eine Verbindung nicht in Ordnung ist oder in Ordnung ist. Das ist das Erste. Und das Zweite ist das, was ich als Kollateralschäden bezeichnen würde. Also die Verbindung ist aufgegangen, das gibt dann diesen elektrischen Bogen und dann zusätzlich gibt es dieses Helium, was die Magneten verschiebt. Das Helium, der Heliumdruck, der die Magneten verschiebt, das nenne ich Kollateralschaden. Und was wir machen wollen, wir wollen überall Ventile einsetzen in die Maschine, dass wenn sowas nochmal passieren sollte, dass dann diese Kollateralschäden klein gehalten werden. Dass man dann nicht über 50 Magneten spricht, sondern vielleicht über 2 Magneten, die man dann unter Umständen nachbessern muss. Und das ist etwas, was jetzt wir in diesem Shutdown zwischen 2008 und 2009 aktiv anfangen. Ich denke mir, das werden wir nicht alles bis zum nächsten Sommer schaffen. Wir werden nicht alle die Maßnahmen auf alle 8 Sektoren ausweiten können, um die Konsequenzen von einem solchen zukünftigen Schaden zu begrenzen. Da werden wir wahrscheinlich zwischen 2009 und 2009 noch weiter daran arbeiten, in dem ganz normalen Shutdown, den wir dann auch haben.
Aber Sie rechnen damit, dass der LHC zumindest in einem reduzierten Betrieb 2009 wieder eingesetzt werden kann?
Das sind die Pläne, das sind ganz klar die Pläne. Und was für mich ganz wichtig ist, wir werden am Anfang Februar gibt es ein Meeting mit allen Experten, wo wir dann wirklich entscheiden, wie die Parameter des LHCs im nächsten Jahr sind. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir die Maschine sicher betreiben und ich denke mir, das wird sicher Auswirkungen auf die Parameter haben. Wir werden die Risiken möglichst klein halten, bis wir die ganze Maschine mit diesen Sicherheitsventilen ausgerüstet haben. Und was das nun genau bedeutet, das wissen wir jetzt, das kann ich noch nicht sagen, das werden wir noch diskutieren.
Mal ein bisschen stirnrunzelnd nachgefragt. Also wenn mit Helium unter hohem Druck gearbeitet wird, warum hat es da nicht von Beginn weg Notfallventile drin?
wir hatten Notfallventile drin, da sind überall Notfallventile drin, aber das ist etwas, was mit diesen großen Mengen Helium, die aus der kalten Masse aus dem Magneten rauskamen, haben wir nicht gerechnet. Also die haben einfach nicht ausgereicht, um den Druck so stark abzubauen, dass es diese Kollateralschaden vermieden hätte. Also Heliumventile ja, aber die waren einfach zu klein.
Nun, es arbeiten ja ganz viele Leute am LHC und jetzt steht er länger still, als man es befürchtet hat. Was tun die? Was tun die Doktoranden, Doktorandinnen, die Postdocs, die Forscher? Was macht man an einem gewöhnlichen Samstag oder Freitag oder Montag, wenn der LHC nicht läuft, aber als Forscher auf die Daten angewiesen ist?
Also da kann ich nur teilweise zur Stellung nehmen, nur vom Beschleuniger von der Maschine. Zurzeit sind wir jeden Abend und am Wochenende dabei, Tests zu machen, um genau zu verstehen, wie wir dieses Thema aufbauen, damit das sowas nicht wieder passiert. Also dass alle, die am Beschleuniger arbeiten, sind hochaktiv und arbeiten daran.
Auch wenn er stillsteht, der LHC gibt viel zu tun. Das war Rüdiger Schmidt, einer der leitenden Forscher am Large Hadron Collider bei Genf. Befragt hat ihn Patrick Tschudin. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Wissenschaft DRS2. Sie hören wieder von uns nächsten Samstag kurz nach 12:30 auf DRS2. Auf dem Internet können Sie uns jederzeit hören unter wissenschaft.drs.ch. Dort können Sie diese Sendung auch als Podcast abonnieren. Redaktion dieser Ausgabe: Patrick Tschudin. Am Mikrofon verabschiedet sich Odette Frey.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.